Kost.
Biblische Geschichten zum Gustieren.
Mit Christine Hunke
und Hermann Miklas.
Ja, um diese Jahreszeit rund um Ostern herum würdest du dir wahrscheinlich erwarten, unsere Hörerinnen und Hörer auch, dass ich eine Geschichte aus dem Neuen Testament erzähle, Ostern und so weiter. Ich habe allerdings eine Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht, wenn sie auch indirekt trotzdem irgendwie ein bisschen was mit Ostern zu tun hat.
Na, da bin ich aber jetzt wirklich gespannt, weil das habe ich noch nie gehört.
Na, warte mal ab. Wir müssen uns vorstellen, wir schreiben ungefähr das Jahr 870 vor Christus und es gibt in der Handlung drei Hauptpersonen von dieser Geschichte. Nämlich einerseits den König Ahab, zum zweiten seine Frau Isabel und als dritte Hauptperson den obersten Geistlichen, oder sagen wir so, die oberste geistliche und moralische Autorität des Landes damals, den Propheten Elia.
Aber die waren ja, so viel ich weiß, keine Freunde.
Warte mal ab. Denn, wie du schon richtig andeutest, es waren politisch mehr als turbulente Zeiten. Der König Ahab hat vom ersten Tag seiner Regierung an mit sämtlichen Traditionen und Usancen seiner Vorgänger gebrochen und geltendes Recht einfach außer Kraft gesetzt.
Na, das kennen wir doch.
Ja, das kennen wir irgendwoher, ja. Und dazu kam noch, dass seine Frau Isabel einen ungeheuren Einfluss auf ihn ausgeübt hat. Und das ist jetzt das Interessante, das wird dir vielleicht auch bekannt vorkommen aus der Gegenwart. Offiziell hatte die Isabel überhaupt keine Rolle, sie war die Gattin des Königs. Aber manchmal sind die informellen Einflussnehmer ja fast stärker als die, die offiziellen Amt innehaben.
Und sehr, sehr mächtig, weil sie unterliegen ja keiner Kontrolle.
Du denkst wahrscheinlich an ganz bestimmte aktuelle Personen dabei. Diese Person, von der jetzt hier die Rede ist, also die Isabel, sie war es, die das gesamte Verwaltungspersonal ausgetauscht hat und mit Leuten aus ihrem oder nach ihrem Gutdünken neu besetzt hat.
Na geh, okay. Wie modern.
Gell? Dazu muss man allerdings sagen, Isabel war keine Israelitin, sondern sie entstammt einem anderen Kulturkreis und war Anhängerin der Baals-Religion. Das allein wäre jetzt noch nicht so schlimm gewesen. Das Problem war nur, was vordergründig wie eine rein religiöse Frage ausschaut, das war in Wirklichkeit auch eine weltanschaulich-philosophische Frage und damit letztlich ein Politikum. Die Baals-Religion nämlich war ursprünglich eine Fruchtbarkeitsreligion, wie es viele gibt auf der Welt. Mit vielen Riten, die Götter gnädig stimmen sollten für noch mehr Ernteertrag. Interessant dran ist orgiastische Riten, Kultprostitution, opulente Opferfeste. Es war eine relativ fröhliche Religion. Aber mehr und mehr daraus ist eine Weltanschauung des Erfolgs geworden. Je mächtiger, je stärker, je wirtschaftlich erfolgreicher jemand war, desto besser. Hingegen alle, die schwach waren, die krank waren, alle, die nicht mithalten konnten, die sind sozusagen als Abschaum der Menschheit betrachtet worden und die waren der Willkür der Mächtigen mehr oder weniger hilflos ausgesetzt.
Also das ist ja auch nichts Neues.
Du sagst es. Also es fängt ziemlich aktuell schon
ja,
an.
Die Wahnsinn, ganze Wahnsinn.
Und wie gesagt, das hat jetzt mit Religion gar nicht mehr so viel zu tun. Aber an dieser Stelle kommt nun der Elia ins Spiel, die dritte Hauptfigur in der ganzen Geschichte. Er ist der Repräsentant, der offizielle Repräsentant des jüdischen Glaubens, der Mann Gottes. Und er wird zunehmend kritisch gegenüber dem Königshaus und der Politik des Königshauses. Und er hat mit seiner Meinung auch nicht hinter dem Berg gehalten. Wie du vorhin gesagt hast, sie waren nicht unbedingt Freunde. Wären sie vielleicht am Anfang gewesen, aber zunehmend immer weniger. Und ich denke mir, das ist doch eigentlich eine der ureigensten Rollen von Religion oder heutzutage Kirche im Gegenüber zum Staat, dass sie eine kritische Wegbegleiterin der Politik ist. Das hat sie in der Geschichte ja immer wieder sich gezeigt.
Also kritisch hinterfragen, wohin steuert Ihr Politiker das Schifflein, in dem wir alle sitzen?
Ganz genau so. Wenn man denkt, dort wo Kirche oder Religion sich als Steigbügelhalter für Politik verstanden hat, dort war das meistens fatal und hat letztlich endlich auch zu einem Bedeutungsverlust von Religion geführt. Das war im Römischen Reich schon so, das war im Mittelalter so, wo die Kirche teilweise Steigbügelhalter für die Politik war. Das war im Kommunismus so, das war in der NS-Zeit so. Und ich denke etwa an die Rolle der russisch-orthodoxen Kirche derzeit. Das ist nicht gut.
Also das ist eigentlich schlecht sowohl für die Politik als auch für die Kirche.
Ja, das ist für beide Seiten.
Ist für beide Seiten nicht gut.
Umgekehrt hingegen, dort wo Kirche sich als kritisches Gegenüber verstanden hat, dort und versteht, dort kann sie auch wirklich eine wichtige Rolle für die Gesellschaft spielen. Das muss nicht notwendig im Widerstand sein, das kann auch sehr amikal ablaufen, aber nicht einfach alles absegnen, was Politik sagt, sondern da und dort auch eine kritische Stimme erheben. Ehrlich gestanden, ich finde, dass der jetzt in Pension gegangene Kardinal Schönborn in Österreich diese Rolle mit zunehmendem Alter recht gut wahrgenommen hat und da und dort auch seine kritische Stimme erhoben hat. Aber für mich ein ganz besonders tolles Beispiel ist die Predigt, die dieser anglikanischen Bischöfin in Washington.
Ja, genau, nach der Inauguration von Trump.
Das war ja wirklich spannend. Ich glaube, das war am nächsten Tag, ein ökumenischer Gottesdienst, ganz offiziell. Trump war selber anwesend und sie hat sich kein Blatt vor den Mund genommen.
Höflich und sie hat einfach nur Leitlinien aufgezeigt, um die es geht, auch in der Politik.
Genau. Trump was not amused, aber er hat sich zumindest anhören müssen. Und so ähnlich wie diese Bischöfin, so ähnlich hat auch Elia seine Rolle im Israel des Jahres 870 vor Christus ungefähr angelegt. Mit der Konsequenz allerdings, dass er bald um sein Leben hat fürchten müssen. Denn es war vor allem die Isabel, die ihm den gnadenlosen Kampf angesagt hat. Während Ahab eine Zeit lang noch so hin und her jongliert hat und versucht hat, irgendwie mit dem Elia gut auszukommen, einigermaßen, hat seine gute Gattin Isabel bereits insgeheim ein paar professionelle Killer auf ihn angesetzt.
Ich glaube ja, dass das eine ganz wilde war.
Das glaube ich auch. Ich könnte noch ein paar Einzelheiten erzählen, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber an dieser Stelle schlagen wir jetzt gewissermaßen ein zweites Kapitel der ganzen Sache auf und lernen jetzt im zweiten Kapitel plötzlich einen Elia kennen, der nur noch müde und matt ist. Sein Kampfgeist ist mehr oder weniger erloschen, er hat nichts mehr wollen, außer sich selber aus der Schusslinie zu bringen und schlafen und vielleicht auch sterben. Er flieht in die Einsamkeit, legt sich unter einen Ginsterbusch und schließt seine Augen.
Also, dass er erschöpft ist, also bis zum Burnout, du kannst nur eine bestimmte Zeit wirklich kämpfen gegen übermächtige Gegner und dann irgendwann geht er die Luft aus.
Geht die Luft aus. Und ich finde das schon interessant, diesen Blick hinter die Kulissen, denn das zeigt, dass sehr wohl auch große Geister und große Vorbilder, Helden sozusagen, mitunter erschöpft sein können. Helden sind nicht immer nur stark.
Das ist richtig, das sind auch nur Menschen und die haben auch nur ein bestimmtes Maß an Energie zur Verfügung.
Das ist auch ihr gutes
und
Recht.
Und an Kampfgeist. Also irgendwann hat man auch das Gefühl wahrscheinlich, es lohnt sich ja gar nicht mehr, ich komme ja eh nicht weiter.
Elia weiß selber nicht genau, wie lange er dort gelegen ist und geschlafen hat. Jedenfalls, als er wieder aufwacht, geschehen eine Reihe von wunderbaren Dingen, die alle eine hohe symbolische Bedeutung haben. Er findet einen Bach, aus dem man trinken kann, obwohl sie in der Wüstengegend ist. Wobei Wüste ist sie nicht nur reine Sandwüste, da wachsen durchaus Dinge. Da gibt's auch Wasser. Raben versorgen ihn mit Nahrung, mit Brot. Eine junge Witwe mit einem kleinen Kind in einem Dorf bäckt für ihn einen Kuchen, obwohl sie selber nichts mehr hat und kaum mehr weiß, wo sie das hernehmen soll. Aber weder das Öl geht zur Neige noch das Mehl. Dann wird ihr Sohn, das kleine Kind, sterbenskrank und Elia kann ihn durch Mund-zu-Mund-Beatmung wiederbeleben, was seine Achtung enorm steigert natürlich. Und dazwischen immer wieder die Stimme Gottes: Elia, iss und trink doch, stärke dich, du hast doch einen weiten Weg vor dir.
Aber es wird nicht gesagt, wohin der Weg geht.
Es wird zunächst einmal noch nicht gesagt, wohin der Weg geht. Aber es zeigt sich, Gott lässt seinen Mann, seinen Diener tatsächlich nicht im Stich, sondern peppelt ihn immer wieder so richtig auf, und zwar nicht nur psychisch, sondern, und das finde ich durchaus originell, auch ganz handfest, indem er sagt: Iss und trink, stärke dich und habe guten Mut.
Ja, ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, dass man vor lauter Gescheitheit und Philosophie nicht das Körperliche vernachlässigt.
Und das wird hier besonders gut deutlich. Na gut, als Elia dann wirklich wieder bei Kräften ist, kommt es noch einmal zu einem spektakulären öffentlichen Auftritt von ihm. Hintergrund ist, es war ein extrem heißer, dürrer Sommer. Es hat monatelang überhaupt nicht geregnet und das Volk beginnt bereits zu murren, was für den König auch nicht gerade sehr eine angenehme Situation war, weil der Unmut des Volkes überträgt sich dann meistens auf den jeweils Herrschenden. Und da lässt sich der König Ahab auf eine Art Wette oder auf ein Gottesurteil ein, wer stärker ist, nämlich ein Wettkampf gewissermaßen zwischen Elia und seinem Gott auf der einen Seite und 450 Baals Priestern und ihren Göttern auf der anderen Seite. Wer kann besser irgendwie das Wetter beeinflussen und so weiter und so fort. Elia gewinnt die Geschichte zwar haushoch, trotzdem geht das Ganze schließlich endet im Fiasko. Es gibt Tote en masse und leider kann ich die Geschichte, diesen Teil der Geschichte jetzt nicht zu ausführlich behandeln. Wäre ganz spannend nachzulesen, aber ich möchte noch auf was anderes hinaus und muss ein bisschen mit der Zeit haushalten, gewissermaßen. Auf jeden Fall, Isabel ist wütend und schwört Rache, stellt dem Elia ein Ultimatum, einen Tag noch, und wenn er dann nicht verschwunden ist, ist er ein Mann des Todes. Elia muss also zum zweiten Mal und endgültig fliehen. Und diesmal ist er wirklich abgrundtief verzweifelt und denkt ziemlich unverhohlen über Selbstmord nach.
Aber das ist ja verrückt. Jetzt habe ich dich richtig verstanden. Er hat ja gewonnen.
Er hat gewonnen. Das stimmt.
Und ist trotzdem der Verlierer.
Tja. Ob er sich immer ganz geschickt verhalten hat, ist auch die andere Frage. Aber es ist, ja, es ist so. Er ist trotzdem der Verlierer. Aber schließlich ist es ein zutiefst spirituelles Erlebnis, das ihn aus der Verzweiflung reißt und ihm neue Kraft noch einmal gibt. Und das möchte ich abschließend jetzt doch noch einmal kurz erzählen. Dafür brauche ich jetzt noch ein paar Minuten. Nämlich, nachdem Gott zunächst wieder dafür gesorgt hat, dass er genügend isst und trinkt, ist er auch in der Lage, eine Wanderung anzutreten, und Elia schafft es bis zum Berg Horeb, wo er so ungefähr auf halber Höhe in einer Höhle Unterschlupf findet und Rast macht. Man muss sich vorstellen, dass es von dort eine wunderschöne Aussicht gibt. Ich glaube, ich war dort schon einmal und habe diese Aussicht genossen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er gesagt hat, na, da hieß es gut rasten. Und da hört er eine Stimme, die zu ihm sagt: Elia, tritt jetzt hinaus vor den Eingang der Höhle. Du sollst jetzt hier Gott begegnen.
Okay, das ist vielleicht ganz wichtig, weil er wird vielleicht auch gedacht haben, Gott hat ihn eh schon längst verlassen oder abgeschrieben oder vergessen.
Maybe. Und so geht's auch noch ein bisschen weiter, denn er erlebt zuerst, als er da hinausschaut, einen gewaltigen Sturm, einen Art Orkan, aber von Gott weit und breit keine Spur. Dann kommt ein Erdbeben auf. Von seiner gesicherten Position da oben auf halber Höhe auf dem Berg Horeb ein spektakuläres Schauspiel der Natur. Nur von Gott spürt er nach wie vor gar nichts. Jetzt wird er schon ein bisschen unrund. Langsam. Und vielleicht war er es eh schon vorher.
Aber ich denke, so rund wird er nicht gewesen sein.
Jetzt war er gar nicht mehr rund. Dann sieht er plötzlich einen Waldbrand, ein Feuer ausbrechen. Wiederum ein eindrucksvolles Spektakel. Aber alles nur keine Gottesbegegnung. Erst ganz zum Schluss kommt ein ganz, ganz zarter Lufthauch, fast nicht wahrnehmbar. Und da plötzlich packt's ihn und er spürt tief im Inneren, hier im stillen, sanften Sausen, hier ist Gott. Jetzt in diesem Moment bin ich Gott so nahe wie noch nie in meinem ganzen Leben zuvor. Der Elia ist tief bewegt. Und wie es in solchen Augenblicken halt oft ist, jetzt ziehen die verschiedensten Phasen seines Lebens an ihm vorüber. Er denkt an das Wilde, an das Kämpferische seines Lebens. Er denkt an seine großen Auftritte, die er gehabt hat, an seine Erfolge, ebenso wie auch an seine Niederlagen. Er denkt an seine Verzweiflung, in die er geraten ist, und auch an die Wunder der Auferstehung, die er doch ein paar Mal hat erleben dürfen.
Immer wieder wurde er zurückgeholt.
Immer wieder ist er zurückgeholt worden.
Und es war nicht aus seiner Kraft, sondern aus der Kraft Gottes.
Das ist genau der Punkt. Und das war ein Geschenk für ihn.
Ja.
Das war wirklich ein Geschenk. So erlebt er es auch. Und jetzt dazu noch die Erkenntnis, dass Gott eben nicht nur in den großen, gewaltigen Dingen des Lebens steckt, sondern vor allem sogar in den ganz zarten Knospen spürbar und sichtbar wird. In dieser Erkenntnis findet er endlich wieder seinen echten inneren Frieden. Und er entdeckt, Aktivismus und Engagement sind total wichtige Sachen. Sie sind unverzichtbare Teile des Glaubens und dass man für die eigene Überzeugung aktiv einsteht, ist super. Aber wenn darüber die Kontemplation zu kurz kommt, das Hören auf die leise Stimme Gottes, dann fehlt trotzdem etwas ganz Entscheidendes. Dann verausgabt man sich zu sehr und übernimmt sich schließlich.
Und kommt ins Burnout
unter Umständen ins Burnout. Und als er sich das realisiert, da fällt eine schwere Last von ihm ab. Und jetzt kann er auch loslassen, auch sein politisches Engagement ein Stück weit loslassen. Er muss nicht mehr alles selber tun.
Er muss die Welt nicht retten.
Er muss die Welt nicht alleine retten. Und daraufhin geht er, also nach Israel konnte er nicht mehr, weil da war er das Persona non grata, geht er ganz entspannt nach Damaskus und übergibt dort sein Amt seinem Nachfolger Elisa. Im Vertrauen drauf, es ist gut so.
Das heißt, er ist in Pension gegangen?
Er ist in Pension gegangen. In Frieden.
Ja.
Und wenn man die Geschichte nachlesen will, sie findet sich im ersten Buch der Könige im Alten Testament, im ersten Testament, in den Kapiteln 17, 18 und 19.
Ja, vielen Dank.